Mein Name Daniel Kurz, werden Sender, die Stimme von Türkei. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Hüseyin Bol
und Murat Gökmen. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer Einstimmungssendung bringen wir nach den Nachrichten die Senderin Sternstunde Anatolien und Vermächtnis der türkischen Völker. Danach kommt türkische Musik.
Und nun die Nachrichten.
Ein internationaler Presseverband hat der israelischen Armee die willkürliche und gewaltsame Festnahme eines CNN-Teams im Westjordanland vorgeworfen. Die Journalisten des US-Nachrichtensenders seien am Donnerstag von israelischen Soldaten festgenommen worden, als sie über die Folgen eines Angriffs israelischer Siedler sowie die Errichtung eines illegalen Außenpostens nahe dem Dorf Tayasir berichtet hätten, erklärte die Foreign Press Association FP am Samstag. Die Soldaten hätten aggressiv ihre Gewehre auf das Team sowie auf anwesende palästinensische Zivilisten gerichtet, kritisierte die Organisation. Sie hätten dem Team befohlen, das Filmen einzustellen und gedroht, die Kamera zu beschlagnahmen. Anschließend habe ein Soldat einen CNN-Fotografen von hinten in den Würgegriff genommen, ihn zu Boden gerissen und seine Kamera beschädigt. Dies war kein Missverständnis, es war ein gewaltsamer Übergriff auf klar erkennbare Journalisten und ein direkter Angriff auf die Pressefreiheit, erklärte die FPA, die hunderte Journalisten in Israel und den Palästinensergebieten vertritt. Gewehre auf Journalisten und Medienteams festzunehmen, spiegele eine zutiefst besorgniserregende Feindseligkeit gegenüber den Medien wider und kann unter keinen Umständen geduldet werden, mahnte die Journalistenorganisation. Bereits vor einigen Tagen hatte es einen Vorfall gegeben, bei dem ein CNN-Mitarbeiter nach einem Angriff durch israelische Polizisten mit einem gebrochenen Handgelenk zurückblieb. Mit Beginn des israelischen Vernichtungskriegs in Gaza vor 2,5 Jahren kam es auch im besetzten Westjordanland zu einem erheblichen Anstieg von Gewalt israelischer Siedler gegen Palästinenser. Den israelischen Sicherheitskräften wird immer wieder vorgeworfen, sie gingen nicht entschlossen genug dagegen vor und stellten sich sogar auf die Seite der extremistischen Siedler. Israel hatte im Sechstagekrieg 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem illegal besetzt. Dort leben heute inmitten von 3 Millionen Palästinensern rund 700.000 israelische Siedler.
Internationale Kritik wächst, nachdem die israelische Polizei den lateinischen Patriarchen von Jerusalem am Betreten der Grabeskirche zur Palmsonntagsmesse gehindert hat. In einer gemeinsamen Erklärung verurteilten das lateinische Patriarchat von Jerusalem und die Kustodie des Heiligen Landes das Vorgehen als schwerwiegenden Präzedenzfall und bezeichneten es als offensichtlich unvernünftig und völlig unangemessen. Die Erklärung besagt, dass die Entscheidung einen Verstoß gegen die Prinzipien der Vernunft, der Religionsfreiheit und des Respekts vor dem Status quo der heiligen Stätten darstellt. Sie drückte zudem ihr Bedauern gegenüber den Christen im Heiligen Land und weltweit aus und wies darauf hin, dass die Gebete an einem der heiligsten Tage des christlichen Kalenders gestört wurden.
US-Präsident Donald Trump hat Kuba nach dem Krieg zwischen den USA und Israel gegen den Iran als nächstes Land bezeichnet und einen baldigen Zusammenbruch des Karibikstaates vorausgesagt. In einem Gespräch mit Reportern an Bord der Air Force One auf dem Weg nach Washington D.C. beschrieb Trump Kuba als ein Chaos und ein gescheitertes Land. Er sagte, es werde innerhalb kurzer Zeit scheitern und sicherte anschließend die Unterstützung der USA zu. Trump fügte hinzu, die USA würden Kuba helfen und unseren großartigen kubanischstämmigen Amerikanern beistehen, sobald sich die Lage verschärfe.
Papst Leo XIV. Hat bei seinem Besuch im Fürstentum Monaco ungleiche Machtverhältnisse kritisiert und zur Selbstreflexion gemahnt. Für den Nachmittag ist eine Messe mit 10.000 Messenbesuchern geplant. Bei seinem Besuch im Fürstentum Monaco hat Papst Leo XIV. Die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich angeprangert. In seiner Ansprache vom Balkon des Fürstenpalastes aus verwies das katholische Kirchenoberhaupt auf ungerechte Machtverhältnisse und die Abgründe zwischen Arm und Reich. Hier zu leben ist für manche ein Privileg und für jeden ein konkreter Aufruf, seinen eigenen Platz in der Welt in Frage zu stellen, sagte der Papst. In Gottes Augen empfängt man nichts ohne Grund. Monaco gilt als Domizil der Reichen, beherbergt aber auch zahlreiche gemeinnützige Stiftungen. Vor der Rede des Papstes sprach Monacos Fürst Albert II. Vom Gebot der Solidarität für diejenigen, die über die meisten Mittel verfügen. Kleine Staaten könnten zur Verbesserung der Welt beitragen, wenn sie ihren Werten treu bleiben, sagte Albert II. Er hatte den Papst vor dem gemeinsamen Auftritt zu einer privaten Unterredung getroffen.
Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten.
Hunderte US-Spezialkräfte, darunter Navy SEALs und Army Rangers, wurden in den Nahen Osten verlegt, während Präsident Donald Trump mögliche Bodenoperationen gegen den Iran prüft, wie die New York Times berichtete. Die Eliteeinheiten verstärken die rund 5000 Marines und Matrosen, die kürzlich in der Region eingetroffen sind, und erhöhen die US-Militärpräsenz auf über 50.000 Soldaten. Offiziellen Angaben zufolge wurden noch keine konkreten Missionen öffentlich bekannt gegeben. Die Spezialeinheiten könnten jedoch bei Operationen gegen die iranische Atomanlage in Isfahan oder das Öl Terminal auf der Insel Kark eingesetzt werden. Die Verlegung erfolgt im Zuge einer verstärkten militärischen Koordination zwischen Israel und Washington, die darauf abzielt, dem iranischen Einfluss entgegenzuwirken und die strategisch wichtige Straße von Hormuz zu sichern.
Der US-israelische Krieg gegen den Iran ist völkerrechtswidrig. Der zu dieser herrschenden Ansicht kommen die Wissenschaftler des Bundestages. Die Experten gehen der Frage nach, ob Deutschland sich der Beihilfe zum Völkerrechtsbruch schuldig macht. Die wissenschaftlichen Dienste des Bundestages stufen den Angriffskrieg der USA und Israels gegen den Iran als völkerrechtswidrig ein und weisen auf mögliche Konsequenzen für Deutschland hin. Die tödlichen Angriffe der beiden Länder stellten nach herrschender Ansicht einen Verstoß gegen das in der UN-Charta verankerte Gewaltverbot dar, das sie weder vom Recht der Selbstverteidigung gedeckt und noch vom UN-Sicherheitsrat autorisiert worden seien, heißt es in einem Gutachten der Bundestagsexperten. Es wurde von Abgeordneten der Linksfraktion in Auftrag gegeben und liegt der deutschen Presseagentur vor. Zuvor hatte die Berliner Zeitung darüber berichtet. Die Wissenschaftler gehen in ihrer 12-seitigen Analyse der Frage nach, ob die mögliche Nutzung von Militärbasen in Deutschland wie dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein für Angriffe gegen den Iran eine Beihilfe darstellt, für die Deutschland völkerrechtlich Verantwortung tragen muss. Sie kommen zu dem Schluss, dass dies vorbehaltlich der konkreten Umstände der Nutzung jedenfalls nicht ausgeschlossen ist.
Bei der Explosion eines Geschosses auf einen Stützpunkt der UN-Interimstruppe im Libanon, kurz UNIFIL, nahe des südlibanesischen Dorfes Adjid al-Qusayr, ist ein UN-Friedenssoldat getötet und ein weiterer schwer verletzt worden, wie die Mission mitteilte. In einer Erklärung gab UNIFIL bekannt, dass die Herkunft des Geschosses weiterhin unbekannt sei und eine Untersuchung eingeleitet wurde, um die Umstände des Vorfalls zu klären. UNIFIL-Truppen sind im Südlibanon stationiert, um die Spannungen entlang der Demarkationslinie zu Israel zu überwachen. In dieser Region kam es wiederholt zu Zusammenstößen zwischen israelischen Streitkräften und der Hisbollah. Die Friedensmission, deren Ende für 2026 geplant ist, war in den letzten Jahren mit mehreren Sicherheitsvorfällen konfrontiert, an denen sowohl Israel als auch die Hisbollah beteiligt waren.
Die Eskalation der militärischen Operationen der USA und Israels gegen den Iran an mehreren Fronten hat auf den globalen Energiemärkten die größte Krise der letzten Jahrzehnte ausgelöst. Der weltweite Referenzpreis für Brent-Rohöl stieg am Montagmorgen um mehr als 3% und lag damit bei über $116 pro Barrel. Dieser starke Anstieg der Kraftstoffpreise folgte auf die Erklärung des Iran, man sei auf eine mögliche Bodenoffensive der USA vorbereitet. In Warnungen der Regierung in Teheran hieß es, US-Truppen in der Region würden ins Visier genommen und Verbündete würden bestraft werden. Der erstmalige Raketenangriff der vom Iran unterstützten Houthi-Milizen auf Israel am Wochenende sowie die Ausweitung der israelischen Operationen im Südlibanon haben die Versorgungsängste an den Märkten auf ein Höchstmaß getrieben.
Mindestens 14 Zivilisten wurden bei Artillerieangriffen der sudanesischen paramilitärischen schnellen Einsatzkräfte, kurz RFF, in Südkordofan getötet, wie eine lokale Ärzteorganisation mitteilte. Das Netzwerk sudanesischer Ärzte gab an, dass sich unter den Opfern der Angriffe auf Wohngebiete in Dilin 2 Frauen und 5 Kinder befinden. Bei den Bombardements wurden unternehmen 23 Menschen verletzt. Die sudanesische Armee und die Rapid Support Forces befinden sich seit April 2023 in einem Bürgerkrieg, der 10.000 Todesopfer gefordert und fast 13 Millionen Menschen vertrieben hat.
Während weltweit mehr als 295 Millionen Menschen mit akuter Hungersnot zu kämpfen haben, wird jedes Jahr ein Drittel der produzierten Lebensmittel verschwendet. Am 30. März, dem Internationalen Tag der Nullabfallinitiative, der dieses Jahr unter dem Motto Lebensmittelverschwendung steht, wird die Botschaft vermittelt, Nullabfall beginnt auf Ihrem Teller. Der Internationale Tag der Nullabfallinitiative am 30. März, der durch einen Beschluss der Generalversammlung der Vereinten Nationen ausgerufen wurde und dieses Jahr zum 4. Mal begangen wird, hat einmal mehr den tiefen Widerspruch in der Welt deutlich gemacht. Laut Daten des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen, WFP und globaler Berichte sterben einerseits Millionen von Kindern an Hunger, während andererseits 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel verschwendet werden. Daten des globalen Berichts über Nahrungsmittelkrisen zufolge waren im Jahr 2024 in 53 Ländern und Regionen mehr als 295 Millionen Menschen von verschiedenen Graden akuter Hungersnot betroffen. Die Zahl bedeutet einen Anstieg um 13,7 Millionen gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der Menschen, die mit Hungersnot, der schwersten Form des Hungers, zu kämpfen haben, stieg auf 1,4 Millionen. Im Zentrum der Hungersnot steht Gaza mit 640.600 Menschen, während Sudan, Südsudan, Jemen, Haiti und Mali die oberen Ränge der Liste einnehmen. Insbesondere im Sudan kämpfen 8,1 Millionen Menschen und im Jemen 5,5 Millionen Menschen gegen eine akute Nahrungsmittelkrise der Stufe 4.
Meine Damen und Herren, Sie hörten die Nachrichten.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
هنا اذاعة صوت ترکیه.
دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
اوودی رادیو گلاس ترکیه.
ترکیه‌نین سس رادیوسو.
کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
استا اس لا ووچ د ترکیه.
سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیك نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
Юфлет Сыри и Тюркия.
这里是 Туаки Чишен, Гонго Ден Тай.
Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
Да, Тюркия Гаг Радио, да.
Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
Петерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
Овода Тюркия Уни Радио Са.
Аич Радио Воча Тюркия. Говорит голос Тюркия.
Эфирда Тюркия овозы.
Гитлеяр Тюркияның теки радиосы.
Е садай Тюркия.
Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
Эво и фонетис Тюркия.
Овди радио глас Тюркия.
Гидарели амурият Тюркия.
Ini adalah Radio Suara Turkiye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
Este radio voz de Turkiye.
Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
Zboru wa glasot na Turkiye.
Efirde Turkiye ovoz radio.
It Turkiye hangia radio ya.
Ovde radio glas Turkiye.
Turkiye une radiosu.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Keep it.
Bambaşkayız. Ne fark eder, ne fark eder? Güneş bizi öpsün yeter. Bazen dünyam zorluklarla, yalnızlıkla ağlar. Bazen dünyam yıkılsa da ben kalkarım bir daha. İçim yanar, bir derdim var. Yine de yoldayım, umudum var. Yanar dağlar, beni anlar. Düşürmem düşlerimi, umudum var. İçim yanar, bir derdim var.
Stimme Türkiye's. Wir senden in die Welt.
Sternstunde Anatolien.
Der Wannsee im Osten von Türkei, 1648 Meter über dem Meeresspiegel, ist nicht nur wegen seines sodhaltigen Wassers und der Akdamarkirche einzigartig, sondern auch, weil er eines der klarsten Beobachtungsfenster zum Himmel ist. Doch das faszinierendste und zugleich umstrittenste Thema in der astronomischen Geschichte dieses Beckens ist das seltene Auftreten der Aurora Borealis, also der Nordlichter. Normalerweise ist dieses Spektakel nur in der Nähe der Polarkreise zu sehen. Hier jedoch erscheinen sie gelegentlich wie ein blutroter Vorhang am Himmel von Wann. Für viele wirkt es unmöglich, diese Lichter auf anatolischem Boden zu sehen. Doch wissenschaftliche Daten und historische Aufzeichnungen erzählen eine ganz andere, viel weitreichendere Geschichte. Tatsächlich erfordert das Auftreten der Nordlichter in mittleren Breiten wie am Wannsee weit mehr als eine gewöhnliche Himmelsbewegung. Am Höhepunkt des etwa alle 11 Jahre stattfindenden Sonnenzyklus, während des sogenannten Sonnenmaximums, ereignen sich auf der Sonnenoberfläche gewaltige Explosionen. Die dabei ins All geschleuderten Milliarden Tonnen magnetischen Plasmas treffen mit Millionen Kilometer pro Stunde auf die Erde und verursachen starke Erschütterungen in der Magnetosphäre unseres Planeten. Wenn diese geomagnetischen Stürme stark genug sind, kann sich die sonst auf die Pole beschränkte Lichtenergie bis in Richtung Äquator ausbreiten. Die über Wann sichtbaren Lichter unterscheiden sich technisch stark von den bekannten grünen Schleiern, die man auf Fotos aus Norwegen oder Island kennt. Es handelt sich um ein seltenes Phänomen, das in der Fachliteratur als Type A Aurora, also hochgeladene rote Aurora, bekannt ist. Während in Polargebieten Sonnenwinde und Sauerstoffatome in niedrigen Atmosphäreschichten kollidieren und das typische grüne Licht erzeugen, erreicht die Energie in mittleren Breiten wie in Türkiye nur noch die höchsten und dünnsten Atmosphäreschichten in 250 bis 450 Kilometer Höhe. Dort regt sie die Sauerstoffatome an und erzeugt ein tiefrotes Spektrum. Für einen Beobachter, der nachts an einem abgelegenen Ufer des Wannsees nach Norden blickt, wirkt es, als würde jenseits des Himmels ein gewaltiges, lautloses Feuer brennen. Dieses Rot gehört zu den reinsten und energiereichsten Signaturen des Universums. Die Beobachtung dieses kosmischen Schauspiels ist jedoch kein Phänomen der modernen Astrofotografie allein. Die jahrtausendalten Aufzeichnungen dieser Region sind voller Eindrücke von solchen außergewöhnlichen Himmelsereignissen. Die Urartäer, die älteste große Zivilisation der Region, könnten diese seltenen roten Lichter von den gewaltigen Mauern der Wannfestung aus beobachtet haben. In einigen Keilschrifttafeln finden sich Ausdrücke wie feurige Säulen, die aus dem Norden aufsteigen, oder Röte, die nicht vom Tag stammt, die heute von Archäoastronomen als Hinweis auf starke solare Stürme der Antike interpretiert werden. Für die Menschen jener Zeit gelten diese Lichter als furchteinflößende göttliche Zeichen, Vorboten von Krieg, Hungersnot oder dem Tod eines Königs. Werfen wir nun einen Blick auf das Mittelalter, so finden wir deutlich konkrete schriftliche Zeugnisse. Einer der bedeutendsten Autoren der Region war Michael der Assyrer. Er beschreibt im frühen 12. Jahrhundert ein erschreckendes Himmelsereignis, das genau in dieser Gegend beobachtet wurde. Seinen Aufzeichnungen zufolge erhellte sich der Nachthimmel plötzlich wie am Tag und leuchtende Lichtersäulen erstreckten sich vom nördlichen Horizont bis zum Zenit und spiegelten sich stundenlang im Wasser des Wannsees. Für moderne Astronomen gilt diese Beschreibung als klarer Beleg für eine Phase hoher Sonnenaktivität, bekannt als das mittelalterliche Maximum. Seine Worte tragen die Angst eines Karawanenführers oder Fischer über tausende Jahre hinweg bis in unsere Zeit. Die himmlische Identität des Wannsees lässt sich jedoch nicht allein auf Autoren beschränken. Die große Höhe und die durch erloschene Vulkane wie Nemrut und Zypern geschaffene trockene Atmosphäre machen ein weiteres seltenes Phänomen sichtbar, das Airglow. Dabei geben Atome in der Atmosphäre die tagsüber von der Sonne aufgenommene Energie nachts langsam als schwachen Protonenfluss wieder ab. Während dieses Leuchten von vielen Orten der Welt durch Lichtverschmutzung unsichtbar bleibt, verhindert es am Wannsee, dass der Himmel völlig dunkel erscheint. Er wirkt, als leuchte er von innen heraus in einem zarten, grünlich-rosafarbenen Schimmer. Darüber hinaus weist der Wannseebecken aufgrund seiner geologischen Struktur interessante magnetische Anomalien auf. Die dichten vulkanischen Gesteine führen lokal zu kleinen Abweichungen im Magnetfeld. Dies erklärt, warum antike Karawanen eher auf Sternennavigation als auf primitive Kompassmethoden vertrauten. Für ein Boot, das nachts auf dem Wannsee vor Anker liegt, boten der Polarsterne und das Sternenbild Großer Bär eine Genauigkeit, die kein Kompass erreichen konnte. Warum aber sollte man diese ungewöhnlichen Lichter eher in Van als in Istanbul oder Ankara suchen? Die Antwort liegt in den Kriterien eines dunklen Himmels. Der Wannsee wirkt mit seiner enormen Fläche wie ein natürlicher Schutzschild gegen künstliches Licht, während die geringe Besiedlung der Umgebung die Lichtverschmutzung minimiert. Damit das menschliche Auge die extrem schwachen roten Protonen aus bis zu 400 Kilometer Höhe wahrnehmen kann, ist vollständige Dunkelheit erforderlich. Wann vereint diese Dunkelheit mit der dünnen Atmosphäre seiner Höhenlage und macht selbst das schwächste magnetische Flüstern der Sonne sichtbar. Abschließend ist die Suche nach Auroren über dem Wannsee weit mehr als die Jagd nach einem visuellen Spektakel. Sie bildet eine Brücke zwischen den Explosionen im Herzen der Sonne, den magnetischen Strömen der Erde und den vergessenen Aufzeichnungen der Geschichte. Das seltene rote Leuchten am Himmel von Wann flüstert uns zu, wie dynamisch, gefährlich und zugleich verbunden unser Universum ist. Wenn Sie eines Nachts am Ufer des Wannsees stehen und sehen, wie sich der Horizont in ein ungewöhnliches Rot taucht, dann wissen Sie, es ist nicht nur ein Spiel des Lichts. Es ist die Signatur der Sonnenwinde, die aus Millionen Kilometern Entfernung in diesem uralten Spiegel Anatoliens ihre Spuren hinterlassen haben.
Sternstunde Anatolien.
Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen.
Stimme Türkiyes ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
Eskiden böyle miydim, kendimi üzer miydim, meczup gibi gezer miydim aman. Bir susup bin dert oldum, kendimi sende buldum, içmeden sarhoş oldum aman.
Yüzüne, gözüne aşk koydum da sen bana her an geceden gündüzü aramam. İçime, dışıma sen doldun, başkasını koyamam. Gidersen de nefes alamam. Gidersen de nefes alamam. Bilmez, bilmez, bilmezler onlar. Görmez, görmez seni benim gözümden onlar. Bilmez, bilmez, bilmezler onlar. Görmez. Yüzüne, gözüne aşk koydum da neysen bana haram. Geceden gündüze varamam. İçime, dışıma sen doldun, başkasını koyamam. Gidersen de nefes alamam. Gidersen de nefes alamam. Bilmez, bilmez, bilmezler onlar. Görmez, görmez seni benim gözümden onlar.
Türkiye's.
Vermächtnis der türkischen Völker.
Eine Landschaft wird nicht nur von Landkarten erzählt. Manchmal erzählt sie ein Volkslied, manchmal ein Wiegenlied, manchmal auch der Klang einer Hochzeitstrommel. Der Mensch findet seine Wurzeln oft nicht im Geruch der Erde, sondern in den Melodien, die aus ihr aufsteigen. Heute hören wir bei Vermächtnis der türkischen Völker auf die Stimme eines Volkes, das seit Jahrhunderten im Herzen des alten Mesopotamiens zwischen Tigris und Euphrat lebt. Wir lauschen der Geschichte der Irak-Turkmenen, deren Kultur sich wie ein Wind aus der Vergangenheit bis in die Gegenwart erstreckt. Mal in einem melancholischen Heurat, mal in einem fröhlichen Halay, lebendig werdend. Vom Norden bis in die mittleren Regionen des Irak zieht sich eine geografische Linie, die in Geschichtsbüchern oft Türkmenele genannt wird. Diese Linie reicht von Mosul über Kirkuk, von Tal Afar bis Erbil, von Tuz Kurmatu bis Altunköprü. In jeder dieser Städte erklingt eine andere Nuance des Türkischen und in jeder Straße verbirgt sich ein Tor nach Anatolien, nach Türkestan und in die alte türkische Welt. Die Turkmenen, die seit Jahrhunderten auf diesen Böden leben, standen im Laufe der Geschichte unter der Herrschaft verschiedener Staaten, doch sie haben es geschafft, ihre Sprache, ihre Lieder und ihre Traditionen zu bewahren. Die Geschichte der Irak-Turkmenen beginnt mit den großen Wanderungen aus den Steppen Turkestans. Spuren der okusischen Stämme erreichen Mesopotamien in der Zeit der Seldschuken. Im 11. und 12. Jahrhundert, als die Seldschuken in der Region an Macht gewinnen, siedeln sich Turkmenenstämme rund um Mosul und Kirkuk an. Danach folgen die Zeiten der Ak-Koyunlu und Kara-Koyunlu. Das Türkische wird in diesen Ländern nicht nur eine Alltagssprache, sondern auch eine Sprache von Staat und Kultur. Anschließend beginnt die Osmanische Epoche. 4 Jahrhunderte lang hallt Türkisch in den Basaren, Herrenhäusern und Mätressen dieser Städte wieder. Wenn man durch die engen Gassen von Kirkuk geht, hört man vielleicht aus dem Fenster eines Hauses den Klang eines Heurat. Diese Stimme erzählt von Einsamkeit, von Sehnsucht, von Liebe in der Ferne. Der Heurat ist eine der stärksten und charakteristischsten Formen der Musik der Irak-Turkmenen. Diese kurzen, aber tiefgründigen Lieder werden oft improvisiert. In nur 4 Zeilen kann sich ein ganzes Leben verbergen. Die Heurats von Kirkuk drücken menschliche Gefühle in einer schlichten, aber eindringlichen Sprache aus. Manchmal erzählen sie von einer Trennung, manchmal von einem Wiedersehen, manchmal von Heimweh. Die Musik der Irak-Turkmenen ist mit den Volksliedern Anatoliens verwandt, besitzt jedoch eine eigene Welt von Tonarten und musikalischen Formen. Melodien begleitet von Ot, Barlama, Kemençe und Tef tragen den warmen Wind Mesopotamiens in sich. Die berühmten langen Melodien aus Kirkuk scheinen die Zuhörer aus der Zeit herauszutragen. Gastfreundschaft nimmt in der Kultur der Irak-Turkmenen einen wichtigen Platz ein. Wenn man ein turkmenisches Haus betritt, wird man zuerst mit einer heißen Tasse Tee begrüßt. Der aufsteigende Dampf des Tees öffnet die Tür zum Gespräch. Auf dem Tisch für den Gast stehen Reisgerichte, Dolma, Kebab und viele andere Speisen. Die turkmenische Küche vereint Aromen aus Anatolien und Mesopotamien. Kirkuk Dolma gehört zu den bekanntesten Gerichten. Mit Reis und Gewürzen gefülltes Gemüse schmort langsam, während sich sein Duft im ganzen Haus ausbreitet und eine fast festliche Atmosphäre schafft. Auch die Feste haben in der turkmenischen Tradition einen besonderen Platz. Ramadanfest und Opferfest werden mit großer Freude gefeiert. Für die Irak-Turkmenen ist auch Nevros ein wichtiges Frühlingsfest, ein Symbol für den Beginn eines neuen Zyklus. Die mündliche Kultur ist in der turkmenischen Gesellschaft besonders stark. Geschichten, Märchen und Epen werden von Generation zu Generation weitergegeben. Am Abend erzählen die Älteren den Kindern von vergangenen Zeiten, Geschichten voller Heldentaten, Liebe und Reisen. Im Laufe der Geschichte standen die Irak-Turkmenen vor vielen Herausforderungen. Kriege, Migrationen und politische Veränderungen haben ihr Leben geprägt. Doch trotz all dieser Schwierigkeiten ist es ihnen gelungen, ihre Kultur zu bewahren. Manchmal ist ein Lied ein Akt des Widerstands, manchmal ist eine Sprache eine Erinnerung. Für die Turkmenen ist Türkisch nicht nur ein Kommunikationsmittel, sondern auch ein Träger ihrer Identität. Auch die Frauen spielen eine große Rolle bei der Weitergabe dieser Kultur. Die Wiegenlieder, die zu Hause gesungen werden, die Geschichten, die Kindern erzählt werden, und die traditionellen Gerichte sind starke Träger kultureller Erinnerung. Manchmal flüstert das Wiegenlied einer Mutter die Geschichte eines ganzen Volkes. Wenn in Kirkuk am Abend die Sonne untergeht, erklingt irgendwo ein Heurat. In diesem Lied schwingt die Stimme von Jahrhunderten mit, vielleicht die Erinnerung an eine Wanderung. Vielleicht die Geschichte einer Liebe. Vor allem aber ist es der Ausdruck des Willens eines Volkes, weiter zu bestehen. Heute haben wir bei Vermächtnis der türkischen Völker die Geschichte der Irak-Türkmenen gehört, die zwischen Tigris und Euphrat leben. In ihren Liedern liegen Trauer und Hoffnung zugleich, Vergangenheit und Zukunft zugleich. Denn jede Stimme, die aus den Wurzeln aufsteigt, erzählt letztlich die Geschichte des Menschen selbst. Stellen wir uns zum Abschluss den Klang eines Kirkuk-Heurats vor, vielleicht begleitet von einer Oud, vielleicht nur von einer einzelnen Stimme. Während diese Melodie mit dem warmen Wind Mesopotamiens in die Ferne zieht, erinnert sie uns an etwas Wesentliches. Kultur ist das Gedächtnis eines Volkes und das Lied ist die schönste Sprache dieses Gedächtnisses. Bis zur nächsten Folge, wenn wir wieder einer neuen Stimme aus den Wurzeln begegnen. Jede Geschichte, die hier erzählt wird, ist ein Echo aus der weiten Geografie der türkischen Welt. Denn manche Stimmen kennen keine Grenzen. Sie wandern wie der Wind, erreichen Herz zu Herz und erinnern uns daran, dass der Mensch, egal wo er lebt, eines Tages die Stimme seiner Wurzeln hören wird.
Vermächtnis der türkischen Völker. Stimme Türkiyes. Wir senden in die Welt.
Yeah.
überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen.
Rüzgarlı bir akşam vakti aşk yeniden karanlıkta bir gül açarken aşk yeniden ürperen sahiller gibi aşk yeniden kumsalların deliliği aşk yeniden bir masal gibi gülümserken gözlerim doluyor aşkımın şiddetinden ağlamak istiyorum. Yıldızlar tutuşurken gecelerin şehvetinden kendimden taşıyorum. Akdeniz'in tuzu gibi aşk yeniden rüzgarlı bir akşam vakti aşk yeniden karanlıkta bir gül açarken aşk yeniden bitti artık bu son derken aşk yeniden aynı sularda yüzerken aşk yeniden rüya gibi bir yaz geçerken gözlerim doluyor aşkımın şiddetinden ağlamak istiyorum. Yıldızlar tutuşurken gecelerin şehvetinden kendimden taşıyorum. Aşk yeniden unutulmuş yemin gibi aşk yeniden hem tanıdık hem yepyeni aşk yeniden kendimi yarattı kendinden.
Stimme Türkiyes.
Mısıldayım kendinden, yalanlarından. Yüzüne bakarken aynı anda nasıl attığından ne palavra. Sana yaşamak varken oldum kadavra. Sende kaldı aklım, ama bununla hep savaştım. Bu kadar büyük mü aşkım?
Yalan, yalan, yalan.
Teslim oldum artık, beni durdurur mu sandım? Ne kelepçeler ne mantık.
Yalan, yalan, yalan.
Yalan, yalan, yalan.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
اینجا Ankara, Radio صدای ترکیه.
هنا إذاعة صوت تركيا.
Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Ovdi Radio Blast Türkiye.
Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Qui è la radio La Voce della Turchia.
Esta es La Voz de Turquía.
Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
Юфлет Зари и Турция.
这里是 土耳其 之声广播电台.
اینجا Ankara Radio صدای ترکیه.
Да, да Турция радио да.
Хосуме Туркияи зайна радио каяна.
Петерчия радио Садгури Туркия Скма.
Овода Туркия Вюни Радиоса.
Аич Радио Воча Туркия.
Говорит голос Туркия.
Эфирда Туркия Оваза.
Гитлеяр Туркияның Тети Радиосы.
Е Садай Туркия.
Аңлаватқаныңла Туркия Оваза Радиосы.
Эво и фонетис Туркия.
Oldi Radio Glas Türkiye.
Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
İni adalah Radio Suara Türkiye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
Este es Radio Voz de Türkiye.
Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
Zboru wa glasot na Türkiye.
Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
It Türkiye Hangya Radioya.
Oldu Radyo Blast Türkiye.
Türkiye Ünü Radyosu.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Mein Name ist Somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Die Sendung wurde von Murat Gökmen moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören. We'll be right back.
Gepleyer Türkiye'nin ses radyosu. Gepleyer Türkiye'nin ses radyosu.